D-Radio Wissen. Hörsaal.
Mit Hans-Jürgen Bartsch. Rätselfrage: Wie viel Wasser verbraucht ihr am Tag? Nur zu Hause? Beim Baden oder Duschen? Für die Toilette? Geschirrspülen? Vielleicht noch das Auto reinigen? Trinken? Kochen? Na, wie viel? 20 Liter oder 100? Auflösung kommt später. Was wir alle wissen, Wasser ist knapp und wird noch knapper. Da denkt man eigentlich, unser blauer Planet bestünde doch aus 70% dieses köstlichen Nasses, doch dann bleibt am Ende nicht viel davon übrig. 97,5% gehen schon allein fürs Meerwasser drauf und das ist salzig. Nehmen wir die noch übrig gebliebenen 2,5%, davon sind wiederum 2/3 an die Pole und Gletscher gebunden. Machen wir es kurz, 0,007% nur sind direkt als Trinkwasser nutzbar. Und davon verbraucht ihr und ich im Schnitt 127 Liter pro Tag. Darauf weist ganz offiziell die Bayerische Landeszentrale für politische Bildung hin. In anderen Ländern sieht es mal schlimmer, mal weniger schlimm aus. Doch so allmählich sehen Experten in ganz bestimmten Regionen der Erde das Ende dessen gekommen, was für uns Tag aus, Tag ein völlig problemlos und schier unendlich aus den verschiedensten Anschlüssen sprudelt. Das Bevölkerungswachstum, der Klimawandel, Wasserverbrauch durch Landwirtschaft und Industrie, wie lässt sich das alles in Zukunft regeln, zumal ja schon heute lange nicht jeder Mensch auf dem Globus genügend davon zur Verfügung hat? Ressource Wasser, Verfügbarkeit bedarf Management, hieß ein Symposium der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz. Stattgefunden hat es am 15. Februar 2013. Erster Redner war Janos Bogardi, Senior Fellow am Zentrum für Entwicklungsforschung der Universität Bonn. Seine Forschungsschwerpunkte sind hydrologische Extreme, großräumige Wasserwirtschaft, Wasserkonflikte sowie Wasser und Bildung. Im Hörsaal berichtet er uns jetzt über Wasser als globale Ressource unter sich verändernden Bedingungen. Gleich zu Beginn nimmt Bogardi erst einmal aus ganz anderen Gründen Bezug auf seine ungarischen Wurzeln.
Mit meiner Herkunft geht eine sehr liberale Handhabung der deutschen Grammatik einher. Das würde ich sonst nicht so betonen, wenn es nicht um eine Akademie geht, was auch für Literatur ist. Und zu Hause höre ich sehr häufig den Vorwurf, dass ich Fehler begehe, besonders mit dem Artikel, sondern das so überzeugend tue, dass ein geborener Deutsch die Frage stellt, ob er das richtig weiß oder ich das richtig weiß. Ich kann Ihnen versichern, Sie wissen das richtig. Also, wenn wir über Ressource reden mit Bezug zum Wasser, dann ist es implizite, der Mensch ist dabei. Ansonsten, das wäre H2O und wäre etwas für Chemiker oder wenn man in die Biosphäre denkt, also um einen Lebensraum. Aber es wird zur Ressource, wann die Menschen einen Bedarf gegenüber das Wasser erheben. Deshalb ist in meinem Vortrag, auch wenn ein globales Bild zu zeigen ist, sehr deutlich ist, dass ich mit Bezug auf Menschen, an die menschliche Bedarf und Wasser und Gesellschaft ansprechen muss. Ich will natürlich unserem Co-Vortragenden nicht vorgreifen, wer dann die juristischen Aspekte beleuchten will, aber das soll vorab klären, dass wenn wir über Wasser reden, das ist nicht wegzudenken, dass es immer zu Bezug zu uns, zu unserer Wertvorstellung, zu unserem Bedarf, zu unseren verschiedenen Aspekten, wo wir mit dem Wasser umgehen, geht. Beginnen wir auch mit der Frage, wie nachhaltig ist unsere Lebensführung. Das ist nicht ein spezifisch wasserbezogenes Bild, auch wenn eine der 10 Dimensionen, die einen sicheren Betriebsbereich der Erde sichern wollten, eine ist die Süßwassernutzung. Aber in 2009 etwa 30 hochrangige Wissenschaftler haben sich angeschickt, festzustellen, wie nachhaltig ist, wie wir mit dem Planet umgehen und haben also in diesen 10 Dimensionen versucht, Grenzwerte festzustellen. Die sind scientific, sagen wir mal, Schätzwerte. Und falls wir in diesem blau gezeichneten Bereich bleiben, dann wäre die Welt mehr oder weniger nachhaltig. Sie sehen, eigentlich eine sehr gute Zustandbeschreibung der Wissenschaft, nämlich von den 10 Bereichen waren diese 30 Leute nicht in der Lage, für 2 Grenzwerte festzustellen. Und eins davon ist die chemische Verunreinigung, die andere ist die atmosphärische Aerosole. 3 Bereichen haben die Alarm geschlagen, dass wir bereits über den vermeintlichen Grenzwerten hinaus sind. Eine davon ist die Klimawandel. Und 2 andere, die eigentlich wesentlich weniger in die Presse erscheinen, ist die Rate der Verlust an Biodiversität und die Stickstoffkreislauf. Also die Verlust der Biodiversität ist vielleicht noch bekannt, aber dass wir mit unserem Stickstoff eigentlich weit über die Grenzen hinaus wirtschaften, ist sehr wenig bekannt. Auch wenig bekannt, dass die nächste ist die Phosphorkreislauf und die Phosphor auch in der landwirtschaftlichen Nutzung kommt eigentlich an mineralischen Quellen, also eine fossile Ressource. Warum ich dieses Bild zeige, nicht nur, weil das unsere allgemeine Einstellung und unsere allgemeine Bezug auf die Welt darstellt, sondern beinahe alle diese Dimensionen haben auch mit Wasser zu tun. Auch die Nitrate, die Phosphate werden durch Wasser transportiert. Die Verlust an Biodiversität in der aquatischen Umgebung ist angeblich 2-mal größer als in der terrestrischen Umgebung. Und vielleicht die einzige ist die stratosphärische Ozonverlust, was nicht direkt mit Wasser zu tun hat, obwohl könnte sein, dass in der Stratosphäre, wo wir Hydrologen relativ wenig aktiv sind, doch gewisse Rolle spielt. Die zweite, was auch ein sehr wichtiger Punkt ist, ist in die letzten 100.000 Jahre Erdgeschichte zusammengefasst aufgrund von Bohrkerne von dem grönländischen Eiskerne, die zeigt also eine sehr große Temperaturschwankung in den letzten 93.000 Jahren mit den verschiedenen Migrationswellen der Menschheit, wie wir ausgeschwärmt sind aus Afrika, um andere Erdteile zu erobern. Und dann haben wir ein Geschenk der Erdgeschichte, etwa seit 10.000 Jahren eine relativ ruhige und konstante Klima, die das Leben, die Landwirtschaft und die Kultur planbar machte. Und das ist eigentlich die Grundlage unserer Kulturen, auch vor einigen tausend Jahren entlang der großen Flüsse. Die Frage ist natürlich, ist sehr, sehr prekär, ist es nur eine Momentaufnahme, die aus erdgeschichtlichen Gründen vorbei ist, oder dass wir tatsächlich nicht mehr in dem Holozän, sondern im Anthropozän sind und wir werken sehr stark daran, dass von diesem relativ konstanten eine Abweichung, Klimawandel als Stichwort genannt, kommen wird. Aber wenn wir jetzt eher auf unsere menschliche Zeitskala blicken, in den letzten 200 Jahren erlebte die Welt eine Urbanisierung ohnegleichen. In 1800 die Durchschnittsgröße der 100 größten Städte der Welt lag beim 200.000 Einwohner. Vor 100 Jahren waren es 700.000, um die Jahrtausendwende 6,2 Millionen. Also die Zuwachsraten beschleunigen sich und wir wissen eigentlich nicht, wie lange und mit welchen Konsequenzen diese Verstädtlichung vor sich geht. Ich will hier nicht unbedingt Alarm schlagen. Verstädtlichung auch für die Wasserwirtschaft bedeutet nicht nur eine Herausforderung, aber auch eine Chance. Gewisse Lösungen könnten wir im ländlichen Raum gar nicht anbieten. Auch die Versorgung und die Entsorgung ist wesentlich leichter, wenn es in eine wertschöpfungsmäßig reiche Gegenden zu machen ist. Aber es hat auch eine Auswirkung auf den ländlichen Raum. Auch die Frage, ob wir eine etwas kleinbäuerliche Landwirtschaft noch erhalten können, wenn mehr und mehr Menschen Stadtbewohner sind. Und eigentlich, wenn wir die Beispiele auf die führende landwirtschaftliche Nation der Welt, USA oder Niederlande, gucken, dann kann man sagen, dass wir werden am Ende möglicherweise weniger als 5% der Bevölkerung in den ländlichen Raum haben und in Landwirtschaft. Dann ist es kleinbäuerlichen Idylle vorbei. Dann haben wir eine ganz andere Landwirtschaft, eine ganz andere Wassernutzung, eine ganz andere Einbringen von Nährstoffen, Pestizide und so weiter. Die Fragen sind natürlich sehr, sehr weitreichend und das ist bereits in der Mache. Und das ist nicht Wasserwirtschaft, das machen wir alle. Was sind die gesellschaftlichen Anforderungen gegenüber Wassersystemen? Natürlich Bedarfsdeckung und Versorgungssicherheit in den vielen Facetten der menschlichen Nutzung des Wassers. Wir wollen natürlich auch eine Sicherheit gegenüber wasserbezogenen Naturgefahren und besonders in den westlichen Ländern oder in den entwickelten Ländern besteht ein berechtigter Wunsch und auch politische Unterstützung für einen weitestgehenden Erhalt oder Wiederherstellung nahezu natürlichen aquatischen Ökosysteme. Und diese drei haben mehrfache Zielkonflikte beinahe überall. Lassen Sie mich dieses Bild zeigen, das von unserem Projekt in 2010 veröffentlicht worden ist, fast in ein Bild zusammen. Sie sehen die graue Zone, da sind eigentlich keine Menschen. Das sind die Tundra, das ist Nordkanada und Gott sei Dank noch die tropische Becken des Kongo und Amazonas. Und Sie sehen eigentlich die braune Farbe, was also eine hohe menschliche Wassersicherheit mit einem niedrigen Biodiversitätsverlust, Bedrängnis einhergeht, überhaupt nicht auf diesem Bild. Beherrschend sind die gelbe und rote Farben. Die gelbe bedeutet einen hohen Verlust an Biodiversität, wird erkauft für eine zufriedenstellende menschliche Wassersicherheit. Also Wassersicherheit sehr global definiert, dass wir unsere Ziele, was ich vorhin formuliert habe, gegenüber das Wasser zufriedenstellend einführen können. Und Sie sehen also Riesenflecken rot, die verglichen zu den gelben Flecken sowohl eine hohe Bedrängnis der menschlichen Wassersicherheit und einen hohen Druck auf die Biodiversität sehen. Die sind also eigentlich die Nationen, die in der sozialen, gesellschaftlichen Entwicklung uns nacheifern, China, India und große Teile Afrikas. Die Millennium-Ziele hat natürlich angesprochen und im Ziel 7 waren wasserbezogene Ziele quantifiziert, und zwar mit dem Ziel, dass bis 2015 der Anzahl der Menschen ohne Zugang zum gesunden Trinkwasser und menschenwürdige Abwasserentsorgung oder Sanitation zu halbieren. Das würde bedeuten, falls diese Ziele in 2 Jahren erreicht würden oder erreicht werden, dass wir immer noch etwa 800 Millionen Menschen ohne Zugang zum gesunden Trinkwasser und etwa 1,2, 1,5 Milliarden Menschen ohne zufriedenstellende Abwasserentsorgung oder Sanitation haben. Der Stand in diesem Jahr ist, dass die Trinkwasserziel erreicht ist. Ich habe selbst stark berechtigte Zweifel, dass wir hier nicht einen Etikettenschwindel haben, nämlich die gesunde Trinkwasser ist inzwischen improved Trinkwasser geworden und improved ist also eine Vergleichsstufe, ob es gesund ist oder besser als es war. Ich lasse das durchstehen. Also in jedem Fall ist zugegeben, dass wir die Entsorgungsziel bei Weitem nicht erreichen werden. Das ist zum Teil wegen der fehlenden Investitionen, die Kapazitäten, um das überhaupt zu bewerkstelligen und des starken Bevölkerungswachstums. Schätzungen, was es kosten würde, gibt es und gab es. Ich gehe zurück auf eine Schätzung von dem Jahre 2000, also etwa dieselbe Zeit, wann die Millennium Development Ziele formuliert waren. Und Sie sehen, es bezieht sich auf alle Bereiche der Wasserwirtschaft, aber die letzte Zeile ist eigentlich wichtig. Sie sehen, dass um 2000 jährlich etwa 75 Milliarden Dollar investiert waren in die Wasserwirtschaft. Und der Bedarf für ein Vierteljahrhundert lang wurde auf 180 Milliarden US-Dollar pro Jahr geschätzt, um die Welt wassermäßig in Ordnung zu bringen. Das ist also eine schöne Zahl, 25 mal 100 Milliarden, was fehlten. Es ist in der Zwischenzeit doch mehr investiert worden, aber bei Weitem nicht so viel, was es notwendig wäre. Sichtbar ist auch, dass eine der Millennium Development Ziele bezogen auf Wasser nicht erreicht werden. Und natürlich noch vieles mehr. Wie viel Wasser haben wir und ob bezogen auf Wasser eine Art von mengenmäßiger Angst berechtigt ist oder nicht? Wassermäßig sind wir noch in dem zulässigen Bereich. Wir nehmen etwa 4000 Kubikkilometer Wasser aus dem hydrologischen Kreislauf aus. Davon sind große Verluste. Wir benutzen etwa 2600 Kubikkilometer. Und alles in allem von den Erdmassen der Welt fließen als Grundwasser oder als Oberflächenwasser etwa 40.000 Kubikkilometer pro Jahr in dem Ozean. Also unsere Wassermenge auf der globalen Skala ist 40.000 Kubikkilometer. Fragen Sie, ob es viel ist oder wenig. Also wenn es immer da wäre, wo wir das brauchen, und nicht nur örtlich, sondern auch zeitlich, dann könnte jeder einen Swimmingpool haben und da leben lang. Das ist sehr viel Wasser. Wir haben jetzt, wie bereits erwähnt, etwa ein Zehntel, was wir weltweit davon entnehmen. Wie viel überhaupt entnommen werden kann, darüber streiten sich die Geister. Die Kollegen, die diese planetare Grenzwerte aufgestellt haben, sie sagten, wir dürfen bis 6.000 Kubikkilometer gehen. Andere Kollegen gehen bis zu 12.000 Kubikkilometer. Aber diese Zahlen täuschen, weil das Wasser ist leider nicht immer und nicht dort, wo wir brauchen. Sie haben auch gesehen im Indus-Tal, dass dort ohne Bewässerung, ohne Wasser, das eigentlich von anderswo zufließt, nichts wäre. Dieses Bild ist auch sehr wichtig, weil es zeigt uns, dass wir bekommen zwar unsere Niederschläge von dem Atlantik, aber eigentlich zweimal so wichtig ist, wie viel Wasser verdunstet und die Pflanzen transpirieren auf dem Boden, weil etwa dieselbe Menge, 40.000 Kubikkilometer Wasser, die von dem Ozean auf die Landmasse kommt, und etwa 73.000 Kubikkilometer, die als Verdunstung zu den Niederschlägen beiträgt. Also man kann über Klima nicht reden, wenn man nicht über die Landnutzung, die Landbenutzung redet. Und im Grunde genommen, man darf Wasserwirtschaft nicht ohne Landmanagement betreiben. Die beiden gehören sehr eng zusammen. Was der Klimawandel auf diesem System zu tun vermag, ich habe dem Kollegen, von wem dieses Bild stammt, direkt hingeschrieben, das war Ende des 20. Jahrhunderts. Wir würden dann natürlich die im Eiskappen gelagerten Stock vom Wasser mobil in dem Kreislauf bekommen. Durch die erhöhte Temperatur wird die Atmosphäre mehr Feuchtigkeit aufnehmen können und wir werden wahrscheinlich stärkere Niederschläge und als Folge dessen auch stärkere Dürreperioden haben. Das, was auch IPCC und die dort tätigen Hydrologen uns vorhersagen. Wir haben wahrscheinlich, also meine persönliche Einschätzung, etwas mehr Wasser in dem Kreislauf haben, aber noch schlimmer verteilt wahrscheinlich als zurzeit. Ein größeres Problem ist, dass natürlich wir haben das Wasser wunderbar ohne Grenzen, besonders in die Atmosphäre, zirkuliert. Aber wir sind Menschen mal daran gewöhnt, uns als Nationalstaaten zu formieren. Und dieser Nationalstaat ist die Grundlage eigentlich auch bei dem UN, dem ganzen menschlichen Handeln, Bewirtschaftung, Rechtsgrundlage und so weiter. Und Sie sehen also, wenn wir diese 40.000 Kubikkilometer jährlich erneuerbare Wassermenge auf die jeweilige Einwohnerzahl der Länder vergleichen, Sie sehen zwar die Trockengürtel der Welt, besonders in der nördlichen Hemisphäre, etwas weniger ausgeprägt in der südlichen Hemisphäre, aber es gibt auch Dinge, was Sie als Reisende, als Tourist sagen, das kann nicht sein, was Herr Bogard hier zeigt, dass Australien ist eine der wasserreichsten Länder der Welt. Ja, weil zu wenig Leute da sind. 5% der weltweiten Wasservorräte gegenüber 1% der Weltbevölkerung. Das ist natürlich wunderschön. Nur wenn Sie in die Zentrum von Australien stehen und kein Wasser weit und breit, dann werden Sie vielleicht auf dieses Bild erinnern. Dieses Bild ist auch deshalb irreführend, weil eben durch die Größe einiger Länder ganz anderes Bild erzeugt, was es da ist. Und wenn Sie jetzt sehen, hier wiederholt etwa 10 Jahre altes Bild mit der nationalstaatbezogenen Wasserverfügbarkeit und eine etwas neuere Betrachtung, nur in den Amerikas gezeigt, auf Pixelbasis, auf welchem Pixel wie viel Prozent der dort vorhandenen Wasser genutzt wird. Sie sehen, dass Länder wie Lateinamerika, was überall sehr gut dasteht, oder USA mittelmäßig gut dasteht, große Gebiete von absolut trockenen und Wasserstressgebieten bereits heute haben. Noch weiter ein sehr wichtiger Punkt, also falls wir diese Pixelbetrachtung sehen, dann kriegen wir ein völlig anderes Bild über die Wasserproblematik der Welt. Also die Vereinten Nationen, die natürlich auf Nationalbasis geht, sagte um 2000, 1,7 Milliarden Menschen leben ohne nennenswerte Wasserstress, 2 Milliarden haben moderate, 1,4 Milliarden mittler hoch und etwa 500 Millionen Menschen leben in sehr wasserstressigen Gebieten. Machen Sie das aufgrund von Pixel, dann ist die Verteilung völlig anders. Also ein Mathematiker würde sagen, sowas darf nicht sein. 3 Milliarden Menschen leben in Pixels, wo Wasser reichlich vorhanden ist. Der Mensch ist nicht dumm. Er geht dorthin, wo Wasser da ist. Nur 400 Millionen sind gestresst, nur 400 Millionen mittelmäßig und 1,8 Milliarden leben auf einem Pixel, was überstresst ist. Natürlich, da gibt es auch die Großstädte, die kriegen das Wasser von einem anderen Pixel zugespielt, aber Sie sehen schon, dass ein völlig anderes Bild, wenn wir die Resolution des Bildes verschärfen. Also die Frage, welche Skala wir Wasser betrachten, ist besonders wichtig. Und ist natürlich im Wassermäßig, wir haben auch eine zweigeteilte Welt. 84% der Weltbevölkerung hat eine Hälfte der Wasservorräte und 16% hat die andere Hälfte. Also es ist ungefähr wie bei anderen Ressourcen. Die Entwicklung der Wasserentnahme im 20. Jahrhundert etwas abgemindert. In Deutschland, in manchen Industriebereichen, haben wir schon die Schallmauer überbrochen, damit die Wertschöpfung nicht mehr mit zunehmendem Wasserverbrauch einhergeht. Aber bereits jetzt können wir sehen, dass in sehr vielen Gebieten der Welt mehr Wasser entnommen wird als in diesen Gebieten dort, also die natürliche Erneuerungsrate uns zugibt. Und das ist dann nicht nur in China und die grundwasserbasierte Bewässerung in Indien, sondern auch in die westliche Teil von den USA. Wie viel Wasser werden wir in die Zukunft haben? Ganz kurz möchte ich hier auf Modelluntersuchungen von Kollegen hinweisen. Das bezieht sich auf zwei Emissionsszenarien von IPCC, die berühmten A1b und B1. Zwei Klimamodelle, die als Treiber für Hydrologie für den Zeitraum 2070 bis 2100 modellierten, wie wir aussehen. Und die 7 Global Wasserwirtschaftsmodelle haben in 13 Fällen etwas mehr Wasser, in 15 Fällen etwas wenig Wasser vorhergesagt, mit relativ großen Schwankungsbreiten, plus 30 bis minus 40%. Also Modelle sind immer ungenügend scharfe und auf szenarienbasierte Darstellung der Zukunft. Es ist ein Food for Thought, also etwas, darüber wir nachdenken. Es zeigt auch unheimlichen Forschungsbedarf. Ich würde aber diese Zahlen nicht als hundertprozentige unumstößbare Werte nehmen. Ein größter Problem bei diesen Modellierungen ist, wie die Bodenfeuchte und wie die Schneewasseräquivalente ermittelt wird. Und dann die zwei Klimaszenarien zeigen, dass ein Modell eigentlich immer deutlich weniger Wasser liefern verspricht als die andere. Lassen Sie mich beenden diesen Vortrag mit einer Warnung, sagen wir mal. Die vergessene Dimension der Wassergüte. Ich habe den ganzen Vortrag nur über Kubikmeter gesprochen. Und besonders, wenn wir in Deutschland die Fragen stellen, haben wir genügend Wasser, was ist unser größtes Problem? Und überhaupt weltweit, ich bin überzeugt, dass das größte Problem bezogen auf Wasser ist die Frage der Wassergüte. Wir haben bereits erwähnt mit dem Millennium Development Goals 2,5 Milliarden Menschen eigentlich die Probleme mit ihrem Wasser haben, also die sind die Menschen, für die diese Erklärung der Vereinten Nationen für Wasser als Menschenrecht erklärt, zugutekommen sollte. Besonders bei dem Abwassersektor haben wir die Investitionen vernachlässigt. Nicht nur, dass es nicht neue gebaut werden, sondern wir haben auch eine Infrastruktur, die in vielen diesen Städten über 100 Jahre alt ist. Unheimlich viel hat gekostet und im Zustand zu halten, kostet auch noch. Wir haben die herkömmliche Belastung, biochemischer Sauerstoffbedarf und chemischer Sauerstoffbedarf als Messgrößen, Schwermetalle und persistent organische Verunreinigung Pollutants. Und natürlich besonders hier in unserem lande sehr viele Medizin- und kosmetische Produkte in der Wasser. Die rauszuholen, würde einen unheimlichen Energiebedarf einhergehen. Also man kann von dem dreckigsten Abwasser Trinkwasser machen, aber fragen Sie nicht, welche Technologie und welcher Energiebedarf das mit sich bringt. Ich glaube, Wasserwirtschaft, wie es heute ist, bereits über 10% des Energiebedarfs, was wir haben. Wir haben bereits festgestellt, dass in dem Abwasser Kläranlagenabläufe Bakterien mutieren. Und wir haben immer noch das Problem, wir haben vielleicht Probleme, die wir gar nicht kennen, weil wir gar nicht messen können. Und noch ein Punkt, woran man sehr wenig denkt. In Deutschland zum Beispiel, der größte Wasserverbraucher ist die Energiewirtschaft mit Kühlwasser. Mit Kühlwasser wird das Wasser erwärmt und ausnahmsweise die Sauerstoff löst sich im Wasser besser, wenn das Wasser kalt ist, als wenn es warm ist. Also mit der Wärmebelastung tun wir noch den zusätzlichen Schaden an die Gewässer, auch die biologische Funktionsfähigkeit der Gewässer. Ich möchte Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Geduld danken.
Im ersten Teil unseres Hörsaals konntet ihr Professor Janosch Bogardi hören über Wasser als globale Ressource unter sich verändernden Bedingungen. Nach einer kurzen Pause folgt der nächste Redner auf dem Symposium innerhalb der Reihe Zukunftsfragen der Gesellschaft, veranstaltet von der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz.
D-Radio Wissen. Hörsaal.
Mekong. Aus einem Strom wird Strom gemacht, heißt unser nächstes Subthema in unserer Wasserwoche. Dazu spricht Professor Franz Nestmann. Er leitet das Institut für Wasser- und Gewässerentwicklung in Karlsruhe. Seine Interessensgebiete sind der Flussbau, der Gewässerausbau, Hochwasserschutz und Ökologie. Er entführt uns nun nach Südostasien und beleuchtet die Situation des Mekong, wie er vom Menschen genutzt wird, mit all seinen positiven und negativen Folgen.
Ja, meine Damen und Herren, ich möchte fortfahren mit einem Vortrag aus meiner Arbeit. Ich bin Wasserbauer, ich bin Hydromechaniker und beschäftige mich weltweit mit den Wasserproblemen, mit der Wassermengenwirtschaft, vor allen Dingen mit dem Schwerpunkt Ostasien und bereite gerade ein Projekt vor, nämlich aus einem Strom wird Strom gemacht und die Folgen. Und ich möchte Ihnen darüber berichten, möchte Sie aber auch thematisch etwas einführen in eine Thematik, die Sie vielleicht gar nicht kennen, weil alle Abläufe eben unter Wasser ablaufen und deswegen sieht man sie auch nicht. Nun, große Flüsse entspringen auch großen Gebirgen, das ist ja bereits gesagt worden, und sind auch spektakulär in ihrer Ansicht. Meine Projekte, wie gesagt, liegen fernab von hier in Ostasien, in Pakistan, China hatte ich mal angefangen und ich konzentriere mich derzeit auf ein Projekt eben, wie ich schon sagte, in Vietnam. Nun, um die Vorgänge im Wasser dort zu beschreiben und die wahrscheinlichen Fragestellungen, die sich einem so großen Fluss geben werden, die kann ich am besten zeigen, wenn ich Ihnen Beispiele aus der hiesigen Region zeige, um Ihnen einfach mal deutlich zu machen, was im Wasser denn so alles abläuft. Auf jeden Fall strömt Wasser und fließt Wasser nicht alleine nur als Wasser, sondern Sie sehen hier ist im Wasser Luft sogar enthalten und im anderen werde ich Ihnen deutlich machen, dass im Wasser eben auch sehr viele Feststoffe sind. Nun, Wasser hat sehr bedeutende physikalische Eigenschaften, die dann eben auch in der Nutzung, gerade eben als Energieanlagen, häufig auch dazu dienen und weltweit dazu dienen, das Wasser eben auch dafür zu nutzen und leider auch dort eben zu einem ganz gewaltigen Wasserverbrauch führt. Ich will mich darauf nicht so sehr konzentrieren. Ich will mich auf die formgebenden Eigenschaften des Wassers konzentrieren. Wasser formt unsere Oberfläche und damit ist verbunden das sehr komplexe Gebiet der Flussmorphodynamik, wo uns auch die Ingenieurwissenschaften mit den Geowissenschaften und anderen verbinden. Und dort sind auch die Probleme. Nun, die Morphologie der Erde ist Ihnen bestens bekannt und sie entsteht letztendlich aus der Belastung eben der Sonne, Belastung eben von Regen und Wetter, letztendlich auch von Erosion und ist damit eine formgebende Größe. Aber ich muss hier doch ganz kurz darauf eingehen, dass endogene und exogene Prozesse letztendlich hier die Randbedingungen bilden, nämlich die endogenen, die letztendlich strukturbildend sind, also alles anheben und die exogenen, die das Ganze eben wieder runter erodieren und dazwischendrin liegt eine ganz wichtige Größe, nämlich die Schwerkraft. Schwerkraft. Die Schwerkraft auf der Erde bedingt all diese Vorgänge. Ich werde es Ihnen am Beispiel zeigen, nämlich die Verwitterung und Bodenbildung ist da eine ganz gewaltig wichtige Rolle, weil nämlich die Feststoffe im Wasser mitfließen. Letztendlich Feststoffe mit Wasser gesättigt, dann eben auch zu Katastrophen führen. Und dann eben auf das, was ich kommen will, das Flusswerk. Die Fließgewässer sind letztendlich die formgebenden Kräfte, die uns auch die Erdoberfläche modellieren, nämlich letztendlich durch den Transport von Feststoffen, die sie einerseits aus ihrer eigenen Flusssohle entnehmen oder eben aus den Vorländern bekommen, dort wo eben Erosion und so weiter geschieht oder eben dort, wo sie ihren Ursprung haben, sind auch die Prozesse gerade eben von Eis und Schnee, die haben die Wirkung eben auch, dass sie die Feststoffe eben auch in die Fließgewässer hineintransportieren. Und ich bitte nicht zu vergessen, wir selber auch. Wir sind auch exogene Prozesse, denn durch unsere Nutzung der Fließgewässer, durch die vielfältigen Pressionen, die wir dem Fließgewässer auferlegen, wird das Fließgewässer natürlich auch in ganz besonderen Weise belastet. Nun, Wasser, wenn es von oben nach unten fliegt, also vom Berg zu Tal, da muss man sich also ganz klar immer die Vorstellung machen, wir haben Wasser, aber Feststoffe und Lösungstransport in dem Wasser. Wir haben Wasser im Grundwasserabfluss und alles fließt irgendwo zum Vorfluter hin. Das sehen Sie jetzt hier an einem Beispiel eines sehr schönen Seitenflusses eben vom Mekong, wo Sie sehen, dass die landschaftsbildende Struktur letztendlich dadurch zustande kommt, dass das Wasser, Dünen, Feststoffe und so weiter in großräumigen Transportkörpern, wie auch diese Mäander hier transportiert und im kleinräumigen, wenn Sie es im Modell mal abbilden, Wasser ordnet auch, die Feststoffe werden geordnet, sortiert und laufen in ganz gewissen Systemen unter Wasser ab. Dahinter steckt eine recht komplizierte Physik, auf die ich nicht eingehen will, aber das soll Ihnen einfach nur zeigen, es sind Wirbelsysteme, die an der Sohle sich bilden und wieder zerfallen und dadurch eben diesen Feststofftransport bewirken. Und daraus wird letztendlich ein Fluss. Ein Fließgewässer, das letztendlich in den Grenzen abläuft und fließt, die es eben geologisch möglich macht. Das heißt, die festen Ränder durch die Gebirge werden wohl kaum erodiert, aber eben die Läufe oder diese Laufzonen, wo die Gradienten eben formgebende Bestimmung haben. Nun, wir brauchen, ehe wir zum Mekong kommen, nicht so weit zu gehen. Wir können auch ganz kleine Fließgewässer mal rausnehmen. Die Alp bei Karlsruhe zum Beispiel, das zeige ich meinen Studenten auch. Auch eine Alp hat natürlich einen geologischen Aufbau, auf den ich jetzt nicht eingehen will. Und in einer solchen Alp laufen auch Formen ab, die Sie dort gar nicht vermuten. Zum Beispiel solche kleinen Dünen und Riffel, die Sie zum Beispiel auch eben von der See her kennen. Und eben auch die ganz wunderschöne formgebende Kraft, wo die Biologie und auch die formgebende Kraft des Wassers zusammenlaufen. Was sieht man hier natürlich auch wieder Riffel. Aber schauen Sie mal genau hin, das sind eher Schlangen, die sind beidseitig gekrümmt. Das sind jetzt Riffel, die sich im Tidewechsel an der Küste bilden zum Beispiel. Und was sehen Sie hier? Hier werden Sie wahrscheinlich gar nicht vermuten, was Sie hier sehen, aber jetzt kommen wir in die Region. Schauen Sie mal, wo wir hier sind. Wir sind seitab von Pakistan in einer Wüste. Auch dort sind durch Windeinflüsse solche formgebenden Prozesse finden dort statt, zwischen Strömung und Wind in dem Falle, die also ganz ähnliche Formen hervorbringen. Um all dieses Verständnis geht es letztendlich, wenn man sich mit so einem Riesenfluss wie Mekong beschäftigt oder ich habe mich auch jahrelang mit der Wolga beschäftigt. Das Wasser fließt von oben nach unten. Sie haben oben hauptsächlich durch die Größenströmungsvorgänge Erosion, Sie haben unten Sedimentation, Sie haben unten die Deltabildung, oben die Furkation. Schauen wir uns mal solche Dinge an. Hier am Rhein zum Beispiel, wenn Sie von Karlsruhe hier nach Mainz fliegen, da sehen Sie noch diese alten furkierten und jetzt auch mäandrierenden Bereiche. Sie sehen es von rechts den Neckar zukommen und gleich dort oben sehen Sie ganz oben rechts schon den Frankfurter Flughafen. Und wir fliegen jetzt voll auf den Rheingau zu und schon sind Sie mitten im Mekong. Der Rheingau hat von seiner Sedimentologie eine ähnliche Korngrößenverteilung wie der Mekong. Er hat Feinsande, weil er ein sehr, sehr flach geneigtes Gewässer ist. Jetzt sehen Sie gerade die Mainmündung, dort unten die kleine Gieß, die große Gieß, links davon liegt Mainz und Sie sehen hier den ganzen Rheingau. Nun, in der Abbildung von oben nach unten, wenn Sie eben solche Feststoffe sich mal anschauen, oben sind sie groß, gebrochen, wenn Sie zwischendrin sind in den Wäldern, durch die Biologie auch beeinflusst eben vielfältigst. Und wenn Sie sich einen solchen Rheinfluss mal anschauen, Sie sehen also im Oberlauf gebrochene Sande, im Mittellauf Kiese, die abgerundet sind und unterhalb haben Sie feine Sande und Dünen, so wie im Rheingau, wie auch im Mekong. Ja, solche Vorgänge sind eben die Themen, mit denen wir uns beschäftigen, um daraus zu lernen, wie stabil ist denn ein Fluss, wie lange hält denn unser Fluss letztendlich die menschliche Belastung aus, wie zum Beispiel hier solche Dünen. Solche Dünen, solche Feststoffbewegungen, wie Sie es hier an den schwarzen Markierungen, das ist Braunkohle, die wir da über die Flusssohle fließen lassen, hier an einer ganz anderen Fließgewässerstrecke in Rhein bei Bonn, Solche Dünen bilden sich auch bei Wind- und Feststoffen. Also genau die gleichen Formen. Und das Verständnis muss man erst dafür haben, wenn man sich letztendlich mit diesen Fließgewässern, auch deren Stabilität, beschäftigt. Nun nehmen Sie mal eine Düne umgekehrt, an einem Widerstand, hier zum Beispiel an einem Baum, eine Schneedüne quasi durch Luftbewegung, rechts nebendran eine Wasservertiefung, Wasserhufeisenkolk, an einem Büschel bei Cuxhaven und hier unten an einem Brückenpfeiler. Und wenn Sie jetzt mal die Strömung umstülpen und schauen, wie bewegt sich ein Wasser um einen solchen Widerstand herum, dann sind Sie beispielsweise bei einer großen Welle, wie es hier ausschaut. Und jetzt gehen wir unter Wasser. Und zwar solche Dinge, wie Sie sie hier oberhalb der Strömung, oberhalb der Wasseroberfläche immer wieder erkennen, solche Dinge laufen auch in der Strömung ab. Das Fließgewässer zum Beispiel mit seiner Biologie, die Biologie selber ist die formgebende Kraft, die hält nämlich das Sediment zurück. Sie sehen nämlich unterhalb dieser Biologie, dieses Büschleins, sammeln sich Sedimente, so wie Sie es auch da unten auf der rechten Seite hier in der Rheinströmung sehen. Und Sie sehen, wie dieser kleine Busch in der Lage ist, die Feststoffe in seinem Fließgewässer zurückzuhalten. Das heißt, die Stabilität des Fließgewässerbettes damit zu erzeugen. Ja. Und wenn ich es mal in einem Fließgewässer jetzt mal insgesamt mal sehen, ich war früher in der Bundesanstalt für Wasserbau, da haben wir solche Tests gemacht. Hier sehen Sie zum Beispiel die Oder, Sie sehen in einem Zeitraffer und so fließt neben dem Wasser auch der Feststoff zu Tal. Die Feststoffe sind also ein ganz wichtiges Merkmal für die Stabilität der Fließgewässer, oberhalb wie auch unterhalb. Und so langsam komme ich dann eben auch die Thematik des Mekong. Und wenn wir hier ein Modell mal bauen würden, wir würden einen rechteckigen Kanal hier bauen und würden einen Sandkanal hier einbauen und würden da Wasser durchfließen lassen, dann würden Sie sehen, dass sich das Fließgewässer immer solche Formenvielfalt heraussucht und selber gibt. Das ist auch so ein bisschen das Problem, was wir haben zwischen Natur und Technik. Wir wollen eher in der Technik sehr tiefe Gewässer, die Natur will eher flache Gewässer bauen. Und so kommen wir eben auch auf die Strömungsvielfalt, die wir dem Rhein genommen haben und die man jetzt eben auch in anderen Fließgewässern nimmt. Durch die Linearisierung der Fließgewässer wird die Form letztendlich den Fließgewässern genommen. Die alte Form geht über in eine technische und bringt Probleme. Probleme wo? Das ist der Isteiner Klotz mit dem Blick nach Basel. Und heute hat man genau dort die Wohnungslandschaft reingebaut. Mitten in der alten Hochwasserflut. Der Fluss ist rechts außen. Und dann passiert genau das vom Indus, dort wo man eben die Bewässerung durchgeführt hat, letztendlich ganz nah am Fluss. Und dann haben Sie solche Ereignisse wie jetzt vor kurzem in Pakistan mit den großen Hochwasserkatastrophen. Nun, die Formgebung und letztendlich die Strömungsvielfalt ist meine Botschaft, um eben auch das Verständnis für das Weitere eben Ihnen zu geben. Nun, wie verändert sich letztendlich ein Hochwasserereignis durch eine solche Strukturänderung? Man zerrt den Fluss in die Länge, man macht ihn kürzer, aber die Höhenunterschiede bleiben ja. Die Fließbewegungen werden schneller, das heißt, wir ändern die Fließgewässerdynamik. Wir stauen die Hochwässer auf, das Wasser wird insgesamt schneller. Wir bringen also in die Prozesskette was ganz Neues rein und dann bauen wir Staustufen. Sie sehen hier wiederum das Fließgewässer von oben nach unten bis zum Meer. Das heißt oben Erosion, unten Sedimentation. Und wenn Sie jetzt hier eine Staustufe reinbauen, dann bauen Sie zwischendrin sowas ein wie in einer Kläranlage ein Sedimentationsbecken. Das heißt, alle Sedimente, die von oben kommen, die werden sich da ablagern und letztendlich... Das Fließgewässer hat aber unten noch seine alte Hydraulik, es hat doch zu viel Energie, dann wird das Gewässer hergehen und unterhalb erodieren. Ich hoffe, jetzt haben Sie eine gewisse Verständnisbasis, was eben passiert in Fließgewässern, wenn man sie zu stark technisch stresst. Hier ein Bild von der Staustufe Iffezheim nach 15 Jahren Betrieb im Jahr 1993. Da war einfach eine Schleuse kaputt gegangen, die Stauhaltung ist leer gelaufen und Sie sehen, in der Stauhaltung nach 15 Jahren, und das ist nur das Dilemma, was wir am Tabela-Damm haben, was wir an allen großen Staustufen haben, eine totale Verlandung des gesamten Volumens, mit dem wir auch nach 15 Jahren, auch in Iffezheim damals gar nicht gerechnet hätten. Sie sehen, diese Wirkung haben wir auch an anderen Baustellen, nämlich hier in der Isar zum Beispiel. Sie sehen, vor dem Bau des Sylvenstein-Speichers, kurz danach, als er gebaut worden war, nach einigen Jahren danach, große Erosionen und heutzutage eine sehr tiefe Furche des Fließgewässers, das letztendlich nicht mehr die Stabilität hat, wie es einstmals hatte. Unterstrom, die starken erosiven Vorgänge, die Sie gerade durch den Bau von Staustufen bekommen. Nun, ich möchte auf das Thema nun Mekong kommen, weil das Mekong-Thema kann man nicht einfach so hier in die Menge reinstreuen. Man muss dieses kleine Grundverständnis dazu haben. Der Mekong endet in Vietnam, in der Südspitze Vietnams, im Mekong-Delta. Mit seinen neun Drachen, diese Mekong-Flussarme da, wenn Sie sie durchzählen, sind es neun Stück. Diese Flussarme lassen letztendlich das Wasser ins Meer fließen. Nun klimatologisch, aufgrund der Klimavorhersagen, sagt man, in diesem Jahrhundert wird der Meeresspiegel um etwa 1,5 Meter mindestens ansteigen. Das heißt, das mittlere Tidehochwasser wird in seiner Mittenbereich 1,5 Meter höher liegen, als es heute liegt. Das heißt, dieses flache Gebiet, landwirtschaftlich genutzt, die Reiskammer für Vietnam, die wird zum Teil verloren gehen. Die Pression durch Salzwasser, die wird ins Landesinnere gedrückt. Das Weitere ist, man wird Ho Chi Minh stützen wollen, man wird eine Staustufengürtel um Ho Chi Minh herum bauen wollen, um letztendlich diese Riesenstadt im Mekong-Delta zu schützen. Ich bin bei dieser Sache als Gutachter beteiligt. Man sucht dort nach Lösungen, das sehen Sie hier an dieser pottflachen Gegend, man sucht dort eben nach Lösungen, wie können wir die Sturmfluten dadurch beherrschen. Nun, man baut jetzt eben, wie gesagt, einige solcher Sturmflutsperrwerke. Man schaut hier auch auf Deutschland. Man will das Ems-Sperrwerk mit unseren alle Erfahrungen. Man versucht eben auch deutsche Technologie jetzt nach Vietnam zu transportieren. Aber welche Probleme haben wir? Wenn man das Mekong-Delta jetzt mal rechnet in einem Rechenmodell, dann können Sie aus solchen Rechenmodellen mit dem niedrigen Tidewasser sehr genau erkennen und dann auch mit dem höheren Tidewasser, was passiert. Sie sehen, wie die Tidewelle, wenn sie höher wird, wenn sie also ansteigt, wie sie ganz stark eben vom Land Besitz nehmen wird und dort zu Erosionen führt. Nun, in dem Verständnis denken Sie mal zurück, was ich gesagt hatte, das Fließgewässer transportiert auch Feststoffe. Heute ist es so, dass all diese Feststoffe, die vom Meer dort weggenommen werden, die kommen aber oben vom Mekong nach. Die werden vom Landesinnere nachtransportiert. Heute ist das ungefähr im Gleichgewicht, einigermaßen harmonisch, sodass eben diese aufkommenden Tidehochwässer letztendlich auch nicht so viel machen können, bis außer ein paar Landerosionen, die ohnehin in dem Bereich passieren. Allerdings wird durch den Anstieg des Seewasserspiegels, es wird Landverlust durch Küstenerosion entstehen und es wird Landverlust in der Nutzung durch Versalzung entstehen. Und man hat jetzt schon, wenn man mal die Zeitreihe von 1968 bis 2004 nimmt, dann sehen Sie eine rückschreitende Küstenlinie entlang des gesamten Mekong-Deltas. Alles noch im Gleichgewicht, der Mekong bringt Feststoffe von oben in dieses Gebiet hinein. Nun ist leider Gottes der Mekong auch ein Fließgewässer, so wie der Rhein und andere. Von oben nach unten sehen Sie mal hier stark verzerrt, aus 4000 Metern Höhe kommend, eben runter über seinen 4.500 Kilometer langen Fließweg, transportiert er Feststoffe eben aus dem Hochgebirge, Mittelgebirge runter in diese Ebenen und hält damit sein Gleichgewicht. Nun leider ist man hier zu Gange, etwas zu tun, was erschreckend ist. Man baut den oberen Mekong jetzt auf der chinesischen Seite aus, um letztendlich an großen Sprüngen, das heißt, Sie sehen hier aus dem Strom wird letztendlich eine Treppe, man staut also so weit ein, dass das Wasser die nächste Stauhaltung einstaut, man baut eine Kette von Sedimentbecken hier rein. Was bedeutet das? Man nimmt Wasser für die Bewässerung, es wird Wasser fehlen, man macht mehr Oberfläche, es wird mehr Wasser verdunsten und man nimmt die Feststoffe heraus, denn die bleiben in den Stauräumen drin. Das heißt letztendlich, der Mekong wird nach unten nicht mehr die Feststoffmengen transportieren, die er mal transportiert hatte, um dieses Gleichgewicht zum Beispiel im Mekong-Delta zu halten. Das ist eine Sache, die eben zwischen China und Laos jetzt derzeit abläuft und dort in großem Maße gemacht wird, aber letztendlich in einem ganz erheblichen Maße die anderen Länder trifft. Nämlich die anderen Länder, Vietnam wird eine Verzehr des Mekong-Deltas erleiden werden in diesem Jahrhundert. Kambodscha, Thailand, die werden weniger Wasser haben, denn die Bewässerung nimmt die gesamten Mittelwasserabflüsse raus. Nur noch die Hochwasser- und die Niedrigwasserabflüsse werden natürlich durchgelassen. Und das schafft natürlich ganz gewaltige Probleme für das gesamte Fließgewässer. Hier ein Beispiel an der Elbe, da haben wir es ja auch gemacht. An der Elbe haben die Tschechen sehr viele Staustufen gebaut, vor vielen, vielen Jahren. Und die gesamte deutsche Elbe ist frei von Staustufen, was dazu führt, dass wir in der Elbe einerseits einen sehr starken Sedimentwechsel haben in den Formen, sehr empfindlich, ich könnte da jetzt noch einiges drüber sagen, aber man hat seit 1888, und das schauen Sie sich mal die Höhen an, einen Tiefenverlust in der Sohle der Elbe von weit mehr als 1,5 Meter. Ich sprach von 1,5 Meter Wasserspiegelanhebung im Mekong-Delta durch Klimaänderungen. Das heißt, hier kommen Sie anthropogen in Größenordnungen rein, wo Sie mit dem einen das andere völlig kaputt machen und zum Erliegen bringen. Hier läuft das so weiter, in Laos auch weiter. Und hier ist also für uns, auch für uns Wissenschaftler, die Frage, wie gehen wir daran? Wir können nicht einfach so ein Mekong-Projekt machen und den Chinesen sagen, jetzt hört bitte mit dem Staustufenbau auf. Sondern ich glaube, hier müssen wir rangehen, Verständnis erstmal bringen für die gesamte Sache. Sachlage, damit wirklich internationale Wissenschaftlergremien sich mit diesen Themen auch aktuell beschäftigen. Und das Gleiche ist übrigens auch in Pakistan zu sehen, am Indus, wo ich auch lange Jahre gearbeitet habe und weiterhin hoffentlich noch arbeiten werde. Und ich hoffe, dass wir aufgrund solcher Diskussionen, die wir hier führen, eine Basis schaffen, um nicht nur jetzt die technischen Fragen, die physikalischen Fragen für uns zu lösen, sondern letztendlich auch das Wichtige drumherum. Und ich möchte Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit danken, aber ich möchte mich auch ganz herzlich dafür bedanken, in diesem Kreise mal über diese Thematik reden zu dürfen. Herzlichen Dank.
Soweit unsere Vorlesungen der Wasserexperten Janosch Bogardi und Franz Nestmann vom Symposium Ressource Wasser aus der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz. Aufzeichnungsdatum war der 15. Februar 2013.
D-Radio Wissen. Hörsaal.